haben. Hoffnung hat einen schlechten Ruf. Prinzip Hoffnung, das sagt man, wenn eigentlich gar nichts mehr geht. Wenn man überhaupt keinen Plan mehr hat, wenn alles vor die Wand gefahren ist, dann spricht man vom Prinzip Hoffnung, das Einzige, was da noch bleibt. Die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man, und denkt dann so mit, ja, aber sie stirbt dann doch. Hoffnung wird verstanden als bloßes Wunschdenken. Ich bin pleite und dann hoffe ich, 6 Richtige im Lotto zu haben. Ich spiele zwar gar kein Lotto, aber ich hoffe, dass sie irgendwie die Kontonummer durcheinander bringen und mir dann das Vermögen da überweisen, was irgendjemand anders gewonnen hat. Das ist so Hoffnung, bloßes Wunschdenken. Keinerlei Chance, dass es passiert, aber man hofft es halt. Wichtig zu verstehen ist, dass wenn die Bibel von Hoffnung spricht, sie etwas ganz, ganz anderes meint. Da geht es überhaupt nicht um irgendein Wunschdenken, sondern die Hoffnung, von der die Bibel spricht, ist eine Kraft Gottes. Es ist eine Kraft, die Gott uns schenkt, wenn wir in seine Gegenwart kommen. Und diese Hoffnung ist die Kraft, die uns ermöglicht, unser Leben zu gestalten. Also stellt euch jemanden vor, der zwar in einer schwierigen Lage ist, der aber Schritte tut, um dieser Lage zu entkommen, der Dinge tut, um sein Leben zu verändern, der sein Leben gestaltet. Das kann er nur, weil er eine innere Kraft hat. Und diese innere Kraft nennt die Bibel Hoffnung. Sie kommt direkt von Gott. Sie wächst in der Gegenwart Gottes. Wenn wir in Gottes Gegenwart treten, dann erfüllt er unser Herz mit Hoffnung. Der Prophet Elia ist dafür ein Beispiel. Der Prophet Elia hat sich für Gott eingesetzt in seiner damaligen Zeit. Er wollte die Menschen motivieren und dazu bringen, dass sie den einzig wahren Gott verehren. Und da hat er sich von ganzem Herzen für eingesetzt. Die Bibel sagt in der alten Luthersprache, Elia eiferte für den Herrn. Doch er kam da in seinem Dienst an einen toten Punkt, da wo es nicht mehr weiterging, weil die Leute das irgendwie nicht verstanden haben. Und dann war da eine böse Königin, die wollte ihn töten. Und das wurde ihm dann alles zu viel und er brach nervlich zusammen. Burnout würde man heute sagen. Und dann floh Elia in eine Wüste und wurde von Gott zu einem Berg geleitet, dem Berg Horeb. Und dort auf dem Berg Horeb, dort begegnet er dem Herrn. Ihr kennt vielleicht die Geschichte, da kommt dann ein Wirbelsturm und ein großes Gewitter und es wird laut und Naturgewalten tosen. Und immer heißt es, aber Gott war nicht in diesem Sturm, Gott war nicht in diesem Gewitter. Auf einmal wird es ganz stille. Und Elia hört ein leises, sanftes Säuseln und er merkt, oh, jetzt ist Gott gegenwärtig. Und er verhüllt sein Angesicht und tritt in die Gegenwart Gottes. Und in der Folge erhält er eben diese Kraft, diese Hoffnung von Neuem. Er gewinnt neue Hoffnung und dann kann er weitermachen. Dann kriegt er einen neuen Auftrag. Dann sagt Gott ihm, er soll jemanden in die Lehre nehmen, der ihm hilft, dem Elisha, der dann sein Werk weiterführen wird. Dann kriegt er einen Auftrag, wen er zum König salben soll und was nun zu tun ist. Und Elia kommt von diesem Berg herunter mit neuer Kraft, mit neuer Hoffnung. Das ist die Hoffnung, von der die Bibel spricht. In Römer 5, Vers 5, da sagt der Apostel Paulus, unsere Hoffnung aber geht nicht ins Leere. Denn uns ist der Heilige Geist geschenkt und durch ihn hat Gott unser Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Unsere Hoffnung geht nicht ins Leere, sagt Paulus. Das ist kein Wunschdenken. Es ist nicht, ich hoffe, dass ich einen Sechser im Lotto habe, sondern es ist eine Kraft, die der Heilige Geist mir schenkt. Der Heilige Geist, der in meinem Herzen lebt und den nehme ich erst einmal als Liebe wahr. Ich spüre ihn dadurch, dass ich das Gefühl habe und weiß, Gott liebt mich. Und dadurch kommt diese Hoffnung, diese Kraft, unser Leben zu gestalten. Das ist die Hoffnung, von der wir reden und von der Paulus sagt, alles wird einmal vergehen. Aber Glaube, Liebe, Hoffnung vergeht niemals. Auch wenn es diese Erde nicht mehr gibt, wenn alle deine Probleme, die dich jetzt belasten, schon längst der Vergangenheit angehören, dann wirst du in Gottes Gegenwart sein und aus dieser Gegenwart werden dir 3 Dinge beständig zufließen. Ein tiefes Vertrauen zu ihm, eine Liebe zu ihm und zu allen Mitgeschöpfen und eben diese feste Hoffnung, diese Kraft, mit der du gestalten und kreativ sein kannst. Ohne Hoffnung können wir nicht leben. Ein Mann wurde abends aus Versehen in einem Kühllager eingeschlossen. Er war Logistikarbeiter und da gab es so einen großen Kühlraum, der nachts auf minus 4 bis 6 Grad gehalten wurde. Und aus Versehen wurde er dort eingeschlossen. Als der Mann seine Situation realisierte, brach er in Panik aus und er verlor jegliche Hoffnung. Er machte sich bereit zu sterben, denn ihm war klar, bei minus 6 Grad 12 Stunden eingesperrt zu sein, kannst du nicht überleben. Am nächsten Morgen fand man den Mann tot auf. Er war tatsächlich gestorben, doch die Untersuchungen ergaben Erstaunliches. Nämlich in dieser Nacht war die Kühlung war ausgefallen. Und es war gar nicht minus 6 Grad, sondern es waren 5 bis 6 Grad plus, also Temperaturen, bei denen man hätte durchaus überleben können. Der Mann ist also nicht an seinen Erfrierungen gestorben, er ist gestorben, weil er jegliche Hoffnung verloren hatte. Er hat aufgegeben und dadurch ist er gestorben. Diese Anekdote zeigt, wie wichtig Hoffnung ist. Ohne Hoffnung können wir nicht leben. Wenn wir aufhören zu hoffen, dann geben wir auf, dann legen wir uns quasi hin zum Sterben. Der Apostel Paulus schreibt in Römer 15, Vers 13, das ist unser heutiger Predigttext, Predigtvers, da schreibt er, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit allem Frieden im Glauben, damit ihr reich werdet an Hoffnung in der Kraft des Heiligen Geistes. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit allem Frieden im Glauben, damit ihr reich werdet an Hoffnung in der Kraft des Heiligen Geistes. Paulus sagt, unser Gott ist ein Gott der Hoffnung. Wenn du Gottes Angesicht suchst, dann erhältst du Hoffnung. Er schenkt dir dann Hoffnung. Und zwar durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist, das ist die Gegenwart Gottes in unserem Herzen. Jeder von uns hat in seinem Herzen Gott wohnen. Da wohnt der Heilige Geist. Und durch diesen Heiligen Geist, durch die Kraft dieses Heiligen Geistes, kommt dir Hoffnung und neuer Mut zu. Wenn man das so erfährt, wenn man die Gegenwart Gottes so erlebt und diese Hoffnung hat, dann kristallisieren sich bei einem 3 Gewissheiten heraus. Durch 3 Gewissheiten wird diese Hoffnung greifbar, die wir in der Gegenwart Gottes erfahren. Und die wollen wir uns heute anschauen, diese 3 Gewissheiten, die daraus erwachsen. Die erste Gewissheit lautet, mein Vater lässt mich nie allein. Die zweite lautet, Gott ist größer als meine Probleme. Und schließlich drittens, Gott hat einen Plan mit mir. Die Kinder Gottes, die in die Gegenwart ihres Vaters gekommen sind, hatten immer diese Gewissheit oder haben diese Gewissheit geschenkt bekommen. Mein Vater lässt mich nie alleine. Das war schon vor tausenden Jahren so bei Josua. Josua lebte in einer ganz anderen Welt, als wir das heute tun. Er lebte in einer Welt des Krieges. Und der Stand seiner Offenbarung war deutlich niedriger als der unsrige. Josua wusste nichts von Jesus. Er wusste nichts von dem Gebot, seine Feinde zu lieben. Und das spiegelt sich natürlich auch in seinem Glauben wider. Er empfindet Gott als jemanden, der ihm eben in dieser Situation, wo er gerade ist, hilft. Und das ist die Situation des Krieges und des Kampfes. Von daher können wir vieles, was wir da im Alten Testament lesen, nicht für uns direkt übertragen. Gott möchte nicht, dass wir Krieg führen oder irgendwelche Völker ausrotten oder was auch da immer steht. Und trotzdem können wir von diesen alten Gläubigen lernen, nämlich die Prinzipien des Gottvertrauens. Josua war gerade Anführer der Israeliten geworden. Ein junger Mann war er. Sein Mentor Mose war gestorben. Und nun befindet er sich am Vorabend dieses großen Krieges, der gleich losbrechen wird oder der bald losbrechen wird. Nämlich die Israeliten erobern das Land Kanaan. Und es ist völlig ungewiss für ihn, wie das ausgeht. Er weiß es nicht. Aber er weiß natürlich, es geht um alles. Wenn er hier verliert, dann wird Israel keine Heimat finden. Und dann wird auch er persönlich natürlich sterben. Es steht alles auf Messers Schneide. Aber an diesem Vorabend dieses Krieges begegnet ihm Gott. Gott kommt ihm nahe und er sagt zu ihm in Josua 1, Vers 9, ich sage es noch einmal, Josua, sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst. Denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst. Ich stehe dir bei. Ich bin immer bei dir. Ganz egal, wie einzelne Schlachten ausfallen, ganz egal, was passiert. Ich bin dein Gott. Ich stehe dir immer bei. Wie gesagt, wir leben in einer anderen Welt, wir haben eine andere Offenbarung bekommen, wir haben andere Vorgehensweisen. Aber dieses Prinzip, dass wir wissen dürfen, dass Gott immer bei uns ist, das gilt auch für uns. Wir wissen nicht, wie es ausgeht, aber wir wissen, dass Gott bei mir ist. Zum Beispiel, wenn ich eine schwere Krankheitsdiagnose bekomme und ich weiß nicht, wie das ausgeht, was da passiert. Da steht alles auf Messerschneide, ganz so wie bei Josua. Aber ich kann Gottes Stimme hören, die sagt, ich bin immer bei dir. Ich verlasse dich nicht. Egal was passiert, ich bin bei dir. Oder in einer schwierigen Jobsituation, wo der Chef einen unter Druck setzt und man weiß überhaupt nicht, wie das weitergehen soll, ob man die Stelle wechseln muss, ob man vielleicht irgendwie eine Chance hat, sich versetzen zu lassen oder ob der Chef irgendwann damit aufhört oder kündigt oder was auch immer. Alles völlig ungewiss. Aber dann hören wir in die Stille hinein und wir hören Gottes Stimme. Hab keine Angst. Lass dich nicht einschüchtern, denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst. Die Kinder Gottes haben dafür einen schönen Ausspruch gefunden. Und zwar haben sie gesagt, ich kann nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Das ist so ein wirklich kraftvolles Wort, wenn man sich das einmal durchdenkt. Ich kann nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Ja, ich kann fallen. Und wir fallen auch. Ne? Die Bibel sagt, 7-mal fällt der Gerechte, aber 7-mal steht er auch wieder auf. Ich kann fallen und es wird auch passieren, dass ich mal im Leben falle, aber nie tiefer als in Gottes Hand. Das heißt, auch wenn ich falle, wenn etwas wegbricht in meinem Leben, ist da Gottes Hand, jemand, der mich hält, der mich trägt, der bei mir ist. Ich kann nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Und wenn diese Gewissheit in unserem Herzen Wurzeln schlägt, dann schenkt uns das Kraft. Dann schenkt uns das Kraft, die Herausforderungen in unserem Leben anzugehen. Dann schenkt uns das Kraft, bildlich gesprochen, in die Schlacht zu gehen und die Kämpfe unseres Alltages zu bestehen. Weil wir wissen, Gott ist bei uns. Unser Vater lässt uns nie allein. Eine zweite Gewissheit wächst aus der Hoffnung heraus oder dadurch kristallisiert sich unsere Hoffnung. Nämlich die Gewissheit, Gott ist größer als mein Problem. Johannes hat das erfahren in seinem Leben. Johannes war ein junger Mann, vielleicht 16, 17 Jahre alt, als Jesus ihn in seinen Jüngerkreis rief. Und Johannes gewann Jesus sofort lieb. Er war begeistert von seinem Meister und er hängte sein ganzes Herz an Jesus. Und das brachte ihm natürlich viel Kraft und viel Freude, aber auch viel Leid und viel Schmerzen. Er musste mit ansehen, wie sein Meister gekreuzigt wird. Er war der einzige Jünger, der bei der Kreuzigung dabei war. Später wurde er verfolgt. Die Römer und die Juden mochten das überhaupt nicht, dass er da eine neue Religion ins Leben rief oder dabei war, mitgeholfen hat. So haben die das gesehen als eine Konkurrenz für ihr Machtsystem. Und deswegen haben sie Johannes verfolgt. Er war also ein politischer Verfolgter, könnte man oder würde man heute sagen. Und er landete schließlich auf einer Gefängnisinsel in Patmos, wo er eingesperrt war. Er war regelmäßig in Lebensgefahr. Und doch schreibt er ziemlich am Ende seines Lebens, trotz dieser Erfahrung im 1. Johannesbrief, 4. Kapitel, Vers 4, er, der in euch ist, ist größer als jener, der in der Welt ist. Er, der in uns ist, der Heilige Geist, der in uns wohnt, Gottes Gegenwart, ist stärker als alle Probleme, die außerhalb in der Welt auf mich zukommen. Da ist eine Kraft in meinem Herzen. Die ist so mächtig, dass sie mir hilft, alle Probleme zu überwinden. Und ja, es wird manchmal schwierig, ja, es ist manchmal wirklich hart, aber der, der in mir lebt, ist größer und er hilft mir zu überwinden, was auch immer ansteht. Gott ist größer als meine Probleme. Das ist ein Satz, den sollten wir uns von Gott immer wieder sagen lassen. Denn unser Denken und unser Gehirn ist so verkabelt, dass wir uns immer auf die Probleme fixieren und uns dann auch leicht in den Problemen verlieren. Dann haben wir da ein Problem vielleicht in einer Beziehung, die wir haben oder in der Familie oder wo auch immer. Und wir fixieren uns auf dieses Problem und versuchen es zu lösen. Das ist der Ansatz, dass wir sagen, ja, wir müssen uns drum kümmern. Ich muss drüber nachdenken, weil sonst wächst das komplett über den Kopf. Es passiert aber Folgendes. Du kannst es nicht lösen, gedanklich, und du tüftelst trotzdem weiter und dadurch wird das Problem immer größer. Das ist ein geistliches Gesetz. Das, worauf du dich fixierst, das, wo du deine Aufmerksamkeit drauf richtest, das wird größer in deinem Leben. Und so verwurschtelst du dich in dein Problem und es wird immer größer und Gott wird in deiner Wahrnehmung immer kleiner. Aber dann passiert ein heiliger Moment, ein Moment, wo Gott dein Herz anrührt, wo du plötzlich merkst, dass du in seiner Gegenwart stehst und plötzlich fällt es dir wie Schuppen von den Augen und du merkst, dieses Problem, das bausche ich auch auf. Es ist nicht nur objektiv da, sondern es ist auch meine Interpretation, die dieses Problem so groß werden lässt. Das ist ja ein ganz wichtiger Gedanke, den wir verstehen müssen. Wir haben ja nie mit dem Problem direkt zu tun. Wir haben immer mit der Interpretation unseres Problems zu tun. Wenn ich jetzt einen Schuss durchs Herz kriege, dann denke ich, ach du meine Güte, das ist das Ende. Was mich so fertig macht daran, ist eigentlich nicht der Schuss ins Herz, sondern die Interpretation, das ist das Ende. Wenn ich jetzt sagen würde, oh, ein Schuss durchs Herz, super, das ist der Anfang, jetzt komme ich in den Himmel. Na, ihr lacht, ja. Aber wenn ich das so interpretieren würde, dann würde ich das ganz anders wahrnehmen. Damit sage ich nicht, dass es nicht objektiv auch Schwierigkeiten gibt. Ich will nur darauf hinweisen, dass alles durch deine Interpretation läuft. Alles wird durch deine Brille gesehen, ob du jetzt eine hast oder nicht. Ja? Du siehst die Probleme durch deine Brille. Wenn du jetzt aber in Gottes Gegenwart trittst und du merkst, dass er da ist und dass das alles Probleme sind, die du auch teilweise aufbaust und interpretierst, dann hast du die Möglichkeit, das fallen zu lassen und dich auf Gott auszurichten. Und dann gilt genau das Gleiche, was bei einem Problem gegolten hat, nämlich, dass wenn du dich auf Gott konzentrierst und Gott wahrnimmst, dass er dann in deiner Wahrnehmung größer wird. Der ist natürlich objektiv groß, du kannst ihn nicht größer oder kleiner machen, aber für dich, wie du es wahrnimmst, du nimmst Gott als mächtig wahr und dann wird Gott groß und deine Probleme werden klein. Darum sagen die Kinder Gottes, ich schaue nicht auf den Berg, ich schaue auf den, der jeden Berg versetzen kann. Es gibt Berge im Leben, es geht manchmal steil bergauf. Und natürlich muss man sich damit beschäftigen und man muss praktische Lösungen finden, damit man da gut hochkommt. Aber ich möchte nicht mein ganzes Leben damit verschwenden, nur auf die Berge zu starren und mich nur auf die Berge zu fixieren, weil dann werden sie immer größer. Ich möchte auf den schauen, der jeden Berg versetzen kann, der die Macht hat, mich aus jeder Situation herauszuholen, der mir helfen kann in jeder Lage. Und dann sehe ich nicht meinen bösen Chef oder ich sehe nicht die Krankheit, ich sehe nicht das Beziehungsproblem, was ich gerade habe, ich sehe nicht meine finanzielle Not, sondern ich sehe Gott, der größer ist. Der, der in mir ist, ist größer als der, der in der Welt. Und wenn wir das Wenn wir diesen Fokuswechsel vollziehen, diesen Wechsel des Fokuses, dann kriegen wir Kraft, unsere Probleme anzugehen. Und dann können wir den ersten Schritt tun. Und das ist ja etwas, was so wichtig ist zu verstehen. Eine ganz lange, beschwerliche Wanderung, so hart sie auch sein mag, beginnt mit dem ersten Schritt. Und wenn du die Kraft hast, den ersten Schritt zu gehen, dann kannst du den zweiten gehen und dann gehst du den dritten. Und irgendwann hast du so viele Schritte gegangen, dass du zurückschaust und sagst, ich bin ja am Ziel, ich bin ja raus aus meinem Problem. Aber die Kraft, diesen ersten Schritt zu gehen, die schenkt dir die Hoffnung. Wenn du weißt, der, der in mir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Wir wollen uns eine dritte Gewissheit anschauen, die aus der Hoffnung heraus erwächst. Nämlich die Gewissheit, dass Gott für mein Leben einen Plan hat. Gott hat einen Plan und auch wenn das manchmal nicht so aussieht, er hat ihn doch. Manchmal schauen wir auf unser Leben und wir sehen so die einzelnen Elemente und denken, da passt ja gar nichts zusammen. Ich wollte jetzt Leuten helfen und auf einmal bin ich so schlapp und komme mit mir selber nicht klar, dass ich nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Wie kann das Gottes Plan sein? Gottes Plan muss doch sein, dass ich aktiv bin in dieser Welt, dass ich was für ihn reiße und jetzt kann ich gar nicht. Oder ich wollte auf der Arbeit etwas Gutes tun, ich wollte mich einsetzen und jetzt habe ich hier diese Kollegenkonstellation, die so schwierig ist. Das passt doch nicht zu Gottes Plan. Wenn wir so denken, dann sollten wir an das Leben von Jesus denken. Mit dem Leben von Jesus hatte Gott auch seinen Plan. Er wollte nämlich die Welt verändern. Er wollte ein Zeichen seiner Liebe setzen und er wollte die Menschen erreichen. Wenn wir uns jetzt aber die einzelnen Elemente von Jesus' Leben anschauen, müssen wir sagen, das passt vorn und hinten nicht zusammen. Geboren in Bethlehem. Zack, da ist schon mal der erste Fehler. Wenn du im Jahre Null was reißen willst, dann musst du in Rom geboren werden. Rom ist der Nabel der Welt. Bethlehem ist gar nichts. Da, ne, wir sind ja nicht in Zeiten des Internets, wo jeder streamen kann, wo er will, sondern wenn du da was verändern willst, musst du in Rom geboren werden. Bethlehem ist absoluter Schwachsinn. Dann wird er von armen Leuten geboren. Maria und Josef waren soziale Unterschicht. Wieder falsch. Wenn du die Welt verändern willst, musst du erster Sohn des römischen Kaisers werden. Wäre ja für Gott kein Problem gewesen. Hätte er ja machen können. Aber nein, er tut es nicht. Jesus wird von armen Menschen geboren. Und auch weiter passt so vieles nicht zusammen. Dann verschwendet er seine ersten 30 Jahre damit, Tischlerarbeiten zu machen. Der steht da in einem unwichtigen Dorf in Nazareth, in einem unwichtigen Land, völlig ab vom Schuss und tischlert da irgendwelche Dachstühle zusammen. So veränderst du doch nicht die Welt. Das ist doch kein Plan, der funktionieren könnte. Dann predigt er nur 3 Jahre lang und wird am Ende gekreuzigt. Maximale Demütigung, maximales Scheitern. Und doch wissen wir natürlich heute, Gott kam zu seinem Ziel. Diese Elemente, die eigentlich gar nicht zusammengepasst haben, hat Gott zusammengefügt zu einem wunderbaren Plan. Und das ist nicht eine einmalige Sache, sondern auch Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Auch bei dir scheint manchmal manches nicht in diesen Plan zu passen. Aber wir sollten Gott vertrauen, dass er die einzelnen Elemente zusammenfügt. Da gibt es Brüche in deinem Leben, Dinge, wo du gescheitert bist, vielleicht in der Ehe oder vielleicht auf dem Arbeitsplatz oder gesundheitlich ist etwas völlig durcheinander geraten. Und es scheint erstmal alles nicht zusammenzupassen. Aber Gott fügt Dinge zusammen und erreicht doch sein Ziel. Du bist nicht ohne Grund hier. Es hat einen Sinn, dass du lebst. Und Gott offenbart dir diesen Sinn und wirkt durch dein Leben, auch wenn einzelne Elemente da nicht reinzupassen scheinen. Darum sagen die Kinder Gottes, Gott schreibt auf krummen Zeilen gerade. Die krummen Zeilen, das sind unser Leben, das mal auf, mal abgeht, mal was Gutes, mal was Schlechtes. Und es scheint nicht so richtig ein roter Faden drin zu sein. Aber auch wenn die Zeilen krumm sind, Gott schreibt darauf gerade. Und je mehr wir das verstehen und je mehr wir dafür auch einen Blick gewinnen, dass auch die schwierigen Situationen in meinem Leben etwas Positives sein können und was Gott benutzen kann für seinen Plan. Vielleicht kann eine schwere Zeit mich dazu bringen, sensibler zu sein gegenüber Leuten, die Not leiden. Vielleicht kann eine Situation, die wirklich hammerhart war, eine Vorbereitung sein für etwas anderes, was ich dann für Gott tue. Das sind so die krummen Zeilen, auf denen Gott gerade schreibt. Und wenn wir das mehr und mehr sehen und verstehen, dann lernen wir unser Leben anzunehmen. Dann arbeiten wir nicht immer gegen an und sagen, das darf eigentlich so nicht sein. Mein Leben ist falsch, ich muss es anders haben. Damit verschwenden wir viel, viel Kraft, wir Menschen. Wir verschwenden viel, viel Kraft damit, immer Nein zu sagen gegenüber das, was in unserem Leben passiert. Aber wenn wir lernen, es anzunehmen und den Gedanken zulassen, dass Gott das zusammenfügt zu seinem Plan, dann wird Kraft freigesetzt. Kraft, sich konstruktiv mit den Problemen zu beschäftigen. Wiederum, es geht um den ersten Schritt einer langen Reise, den man dann gehen kann. Hoffnung, das ist die Kraft Gottes, die Gott uns schenkt, um unser Leben zu gestalten. Am 4. September 1989, da trafen sich Menschen in der Nikolaikirche in Leipzig, um für Frieden zu beten. Anschließend demonstrierten sie gegen die Unrechtsdiktatur in der DDR. Es waren damals 1200 Leute auf dieser Demo am 4. September. Menschlich gesehen sprach alles gegen sie. Die SED hatte die Waffen, die SED hatte die Stasi, die alles überwacht. Da waren Methoden, um das Volk zu unterdrücken, die wurden seit 40 Jahren verfeinert und alles bestens funktionierte da. Da waren sie top drin, die Bevölkerung klein zu halten. Die Demonstranten hatten eigentlich nur eins, sie hatten Hoffnung. Nicht ein Wunschdenken, dass da irgendwie was passiert, was nicht passieren kann, sondern Hoffnung, diese Kraft. Die Kraft, die man braucht, um Leben zu verändern. 14 Tage später waren es nicht mehr 1200 Leute, sondern 5000. Eine weitere Woche später waren es 20.000 und einen Monat später fiel dann die Mauer. Hoffnung ändert alles. Hoffnung ist die Kraft, mit der wir Leben gestalten können und mit dem wir auch Schwierigkeiten und schwerste Situationen verändern können. Wir haben uns heute darüber Gedanken gemacht und ich möchte noch einmal die wichtigen Punkte wiederholen. Hoffnung ist kein Wunschdenken, sondern Hoffnung wächst, wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben. Niemand schaut in das Angesicht Gottes und geht von dannen ohne Hoffnung. In der Gegenwart Gottes kommt diese Kraft in unser Herz, denn unser Gott ist ein Gott der Hoffnung. Und diese Kraft, die könnte man ausdrücken in drei Gewissheiten, die da entstehen. Die erste Gewissheit lautet: Mein Vater lässt mich nie alleine. Ja, es gibt Schlachten zu schlagen in unserem Leben. Ja, es gibt Situationen, da wissen wir nicht, wie es ausgeht. Aber wir wissen, ich kann nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Gottes Hand ist immer da. Und wenn ich das weiß, dass ich nie tiefer fallen kann als in Gottes Hand, dann schenkt mir das Kraft, mein Leben zu gestalten. Die zweite Gewissheit, die wir uns angeschaut haben, lautet: Gott ist größer als meine Probleme. Johannes hat das erfahren. Er hat viel Leid erfahren, aber er hat auch gemerkt, in mir lebt der Heilige Geist, eine Kraft, die alles überwinden kann. Und deswegen ließ er sich nicht bange machen von den Problemen und steigerte sich immer weiter hinein. Er schaute nicht auf die Berge in seinem Leben, sondern er schaute auf den, der jeden Berg versetzen kann. Und das gab ihm Kraft, seine Probleme anzugehen. Und schließlich haben wir die Gewissheit, dass Gott seinen Plan mit mir hat. Da sind Elemente in unserem Leben, die scheinen nicht zu stimmen. Und da läuft was schief und da ist was krumm. Und doch fügt Gott das zusammen. Er schreibt auf krummen Zeilen gerade. Und je mehr wir das erkennen, desto mehr können wir das Leben annehmen und das setzt eben diese kreative Kraft frei. Hoffnung wächst aus der Gegenwart Gottes. Und diese Hoffnung, die wünscht uns der Apostel Paulus, wenn er in Römer 15, Vers 13 sagt: Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit allem Frieden im Glauben, damit ihr reich werdet an Hoffnung in der Kraft des Heiligen Geistes. Amen.